Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
In Bhutan, so sagt man, leben die glücklichsten Menschen der Welt. Auf jeden Fall gibt es dort einen sehr glücklichen Regisseur, nämlich Pavo Choying Dorji. Schon für seinen ersten Film erhielt er eine Oscar-Nominierung und auch sein zweiter Film ist beglückend. Was will der Lama mit dem Gewehr, heißt dieses Werk. Wir werden die Frage nicht beantworten, aber über diese Komödie reden in der ersten Stunde schon. In der zweiten Stunde dann reden wir auch über eine Komödie. Ein typisch französisches Werk von einem sehr erfolgreichen Regisseur. Yvon Calberac gehört zu den Komödienspezialisten in Frankreich. Liebesbriefe aus Nizza. Mehr dazu dann also in der zweiten Stunde. Und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits.
Guten Tag, seien Sie gegrüßt. Es folgt eine wichtige Ankündigung. Seine Majestät, der König, hat seine Abdankung angekündigt.
Ich brauche ein paar Gewehre. Die Dinge müssen wieder in Ordnung kommen.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Vor 2 Jahren wurde der erste Film aus Bhutan für den Oscar nominiert als bester internationaler Film. Lunana, das Glück liegt im Himalaya, ist der Titel und handelte von einem jungen Lehrer in einem abgelegenen Dorf. Und gedreht hat ihn der Regisseur Pavo Choying Dorji. Auch sein neuer Film spielt in seinem Heimatland und hat auch einen herrlichen Titel, nämlich Was will der Lama mit dem Gewehr? Und damit grüße ich erstmal ganz herzlich Katja Nikodemus. Hallo.
Hallo Knut.
Du hast dir den Film auch angesehen und wie ich schon gehört habe, warst du genauso begeistert und berührt von diesem außergewöhnlichen Werk, das ja auch eine Komödie ist. Und es geht eben wirklich um diese sehr merkwürdige, auch etwas absurde Geschichte. Also was haben Mönche, was hat der Lama irgendwie mit dem Gewehr zu tun? Das werden wir auch noch bereden. Aber wichtig ist natürlich zunächst der Hintergrund dieser Komödie, denn das sind ja Fakten aus dem Jahre 2006, als die ersten demokratischen Wahlen stattgefunden haben bzw. geplant wurden, weil der König ja abgedankt ist und der hat das verbunden, was ich auch wiederum bemerkenswert finde, mit der Einführung der Demokratie.
Ja, diese Wahl oder die Einführung der Demokratie, kann man sagen, das ist einerseits der Hintergrund des Films, aber man kann eigentlich auch sagen, das Fundament der Handlung, der fiktiven Handlung, muss man sagen, denn Schauplatz ist ein abgelegenes Dorf, in dem findet eine Testwahl statt, also stellvertretend für das ganze Land. Und zur Wahl stehen eben 3 Parteien mit 3 Farben. Blau für Freiheit und Gleichheit, Rot ist die Partei der industriellen Entwicklung und Gelb steht für den Werteerhalt. Es kommt uns ja auch irgendwie bekannt vor, diese 3 Farben. Ja. Es gibt dann auch eine Wahlleiterin des Landes, die reist dann in dieses Dorf für die Testwahl. Die bekommt vom Dorfältesten eine junge Mutter, eine Assistentin zur Seite gestellt. Und für die Demokratie soll dann eben, ja, die soll eingeführt werden unter den Augen der internationalen Medien auch noch. Also CNN, Al Jazeera und BBC, die sind alle mit den Reportern vor Ort in dem kleinen Dorf. Und das ist natürlich auf eine lakonische Art lustig überzeichnet. Und diese Testwahl bringt natürlich Unruhe in die Dorfbevölkerung, weil innerhalb der Familien werden unterschiedliche Parteien unterstützt. Und zu allem Überfluss werden auch noch zugleich Internet und Fernsehen in Bhutan eingeführt. Also eine ziemliche Überforderung für dieses kleine Land mit den wenigen Einwohnern und Einwohnerinnen. Und das ja vorher recht abgeschottet war. Das heißt also, im Dorfladen sehen wir jetzt alle zusammen sitzen und James Bond schauen. Überhaupt hat man das Gefühl, dass im neuen bhutanischen Fernsehen letztlich nur Daniel Craig zu sehen ist.
Das habe ja Katja schon einige Figuren erwähnt. Es gibt besagten Lama, es gibt den Mönch, der auf der Suche ist nach Gewehren für den Lama. Man fragt sich natürlich, warum?
Ja, das finde ich ist ja ein mysteriöser, spannungsvoller Erzählstrang, oder?
Werden wir nicht also, ganz verraten auf jeden Fall, ein bisschen offen.
Nein, auf keinen Fall, wir werden das nicht auflösen. Der Lama des Dorfes bittet eben angesichts all dieser Veränderungen, eben die Wahl, die Einführung des Fernsehens, Einzug der Moderne, bittet er eben seinen jungen Meisterschüler um einen Dienst und dieser Meisterschüler soll ihm 2 Gewehre für eine Zeremonie besorgen und zugleich reisen aber auch ein US-amerikanischer Waffennarr und dessen Führer in das Dorf, die haben es ebenfalls auf Waffen abgesehen, auf ein historisches Gewehr nämlich. Und all diese Figuren und Stränge, muss man sagen, die führt der Regisseur eigentlich mit buddhistischer Ruhe zusammen, aber unter dieser Ruhe und seinem schönen, ja, kann man sagen, eigentlich meditativen Rhythmus ist der Film ja sehr lebendig, weil die professionell, nicht professionell ausgebildeten Darsteller und Darstellerinnen, weil die wunderbar spielen, oder? Ja. Die sind doch absolut lebensnah und in seiner Darstellung des Dorflebens ist der Film fast dokumentarisch, oder? Also wir sitzen ja mit diesen Figuren in Klöstern, Dorfläden, Küchen, um ja, wo neben der großen ersten aufregenden Wahl in Bhutan eben auch das Leben oder der Alltag mit verhandelt werden.
Hm. Katja, jetzt kann man diesen Film mit dem schönen Titel Was will der Lama mit dem Gewehr ja vielleicht als eine leise Satire bezeichnen. Aber ich fand, der Film macht sich auch nicht lustig über diese Leute, sondern nimmt sie ja ganz ernst und versteht auch ihre Verwirrung angesichts dieser neuen Verhältnisse.
Also ich finde ja, dass der Film neben seiner, wir haben jetzt schon kurz angedeutet, dokumentarischen Seite eine ganz große poetische und metaphorische Kraft hat, weil du hast richtig gesagt, in dieser Komödie letztlich werden ja wir, die westlichen Demokratien und unsere Lebensformen auf die Schippe genommen oder auch befragt, weil zur Wahl registriert werden kann zum Beispiel dort nur jemand mit Geburtsdatum. Und das haben offenbar viele Menschen im ländlichen Raum in Bhutan nicht. Und da kann man sich natürlich fragen, braucht es ein exaktes Geburtsdatum zum Lebensglück? Und wir sehen ja auch Wahlkampfveranstaltungen für die drei Parteien, wie gesagt, Blau, Rot und Gelb. Und da wird dann skandiert, nieder mit Blau, nur Rot ist gut. Und das ist natürlich auch eine Anspielung auf uns, auf die USA. Das Land der Demokratie wird erwähnt, das Land von Lincoln und JFK. Wie wir wissen, ist da der Wahlkampf ja zu einer Show verkommen. Und auch, also nichts gegen James Bond, den lieben wir ja, aber die Überpräsenz von 007 und Daniel Craig in neuen bhutanischen Fernsehen, die nimmt natürlich auch unsere Pop- und Medienwelt auf die Schippe.
Katja, noch ein letztes Wort. Schon in seinem ersten Film waren die Bilder auch so wunderschön. Also zum einen die liebevollen Beobachtungen der Menschen, wie jetzt auch hier, aber eben auch diese fantastische Kulisse. Und auch hier, finde ich, hat das wieder geschafft, in seinem neuen Film einen ganz besonderen Umgang zu pflegen mit den Orten und mit den Landschaften.
Ja, man kann es nicht anders sagen. Ich bin auch noch nicht ganz dahinter gekommen, weil der Umgang mit der Landschaft ist sehr besonders. Es gibt ja ein paar wenige Großstadtszenen, aber der Film spielt wirklich fast ausschließlich in dieser abgelegenen Berglandschaft, dieses Dorfes, und die Landschaft ist nie pittoresk gefilmt. Du hast recht, sie ist schön, ne? Aber sie wird ja nicht ausgestellt. Und sie ist einfach da. Ein Lebensraum, der wird durchquert, zu Fuß, mit dem Motorrad, dem Auto, von A nach B. Und es gibt auch auf eine ganz zurückhaltende Art, finde ich, ist die Landschaft auch ein spiritueller Raum. Und in diesem Raum, ja, so hoch im Himalaya und so nah am Himmel, da werden wir dann auch erfahren, was der Mönch, was der Lama mit dem Gewehr anstellen will.
Das wird aufgelöst ganz am Ende. Katja, ganz herzlichen Dank dir. Was will der Lama mit dem Gewehr? Eine schöne, sehr witzige Lehrstunde in Sachen Demokratie. Wie kann man Demokratie erlernen? Auch gegen anfängliches Misstrauen. Das erzählt dieser Film. Ich danke dir.
Gerne.
Radio 1 vor mittags, das Filmmagazin. Wir wollen jetzt einen Film vorstellen, der durchaus etwas Utopisches hat. Nicht, was seinen Inhalt betrifft, sondern was die Menschen hinter der Kamera betrifft. Also die Kreativen, die diesen Film gemacht haben. Das ist nämlich einmal der israelische Regisseur Guy Nativ und die iranische Schauspielerin Zaha Amir Ebrahimi und Regisseurin. Beide haben zusammen diesen Film gemacht, Tatami, der in Venedig gelaufen ist. Da hat ihn Anke Lewicke auch schon gesehen, die ich erstmal herzlich grüße. Hallo Anke.
Buongiorno.
Auch in der Geschichte selbst spielt der die Herkunft eine große Rolle, die Herkunft der Figuren. Im Mittelpunkt steht eine sehr gute Judo-Kämpferin, Laila heißt sie, die so gut ist, dass sie ausgebremst werden soll. Denn wenn sie jetzt weiter so erfolgreich kämpft, müsste sie irgendwann mal gegen eine israelische Kämpferin antreten. Und das will die Regierung im Iran nicht, Anke. Also, es ist ein Film, zum einen kann man sagen, ein Sportfilm, das ist ja durchaus. Du hast den Film gesehen und hast dich auch mit dem Regie-Duo getroffen. Und ich weiß nicht ganz genau, wie es dir ergangen ist, als du den Film gesehen hast. Ich dachte zum einen, toll, es ist ein Sportfilm auch, es ist ein sehr politischer Film. Er hat auch was von einem Thriller.
Ja, vor allen Dingen von diesen Paranoia-Thrillern aus den 1970er Jahren aus den USA, also wie Drei Tage des Condor oder so. Mhm. Also der Film ist in Schwarz-Weiß gedreht und meistens in Innenräumen, also Sporthallen, Trainingsräume. Und da ist ja Leila, die Heldin, die Judoka, eigentlich zu Hause. Das kennt sie alles. Aber trotzdem wird das immer klaustrophobischer. Also sie ist bei einem Wettkampf außerhalb des Landes und sie spürt, und wir sehen es auch, sie wird irgendwie observiert. Sie weiß nicht, unter dem Zuschauer ist da doch vielleicht jemand aus dem Regime. Und sie ist, ja, in der Form ihres Lebens, sie gewinnt eine Runde nach der nächsten und im Halbfinale könnte sie wirklich auf eine israelische Kämpferin treffen. Dann ist da auf einmal dieser Beamte, der ihr Zeichen gibt, junge Frau, Sie hören jetzt mal besser auf. Und sie will aber nicht aufhören. Und dann gibt es immer wieder diese Parallelmontagen, da sieht man ihre Familie zu Hause, die mitjubelt, und Wir wissen aber, und das weiß Leela auch, wenn sie weiterkämpft, bedroht sie eben auch ihre Familie. Also das ist die Paranoia und es ist eine sehr reale Paranoia. Ja,
also ich finde auch, dass der Film diese Angst so aufnimmt, nicht? Dass man spürt förmlich hinter den Bildern immer diese lauernde Gefahr, die für diese junge Frau und für ihre Familie ja tödlich enden könnte. Sie wird übrigens sehr kraftvoll gespielt, finde ich, und ganz wunderbar von Ariane Mandy. Und diese Vorgänge, also jetzt nicht diese konkrete Geschichte, aber diese Vorgänge beruhen durchaus auf Tatsachen.
Ja, es gibt unheimlich viele Beispiele dafür, hat das Regieduo mir eben in Venedig erzählt. Ein ganz bekanntes Beispiel ist das einer Boxerin und es betrifft männliche wie weibliche Athletinnen, dass sie dann wirklich verfolgt worden, dass sie vielfach dann auch im Ausland geblieben ist. Und als ich den Film gesehen habe, ist mir immer wieder eine Geschichte eingefallen von einer iranischen Produzentin, die auch mal verhaftet wurde. Und die hat mir gesagt, ah, Anke, ich habe im Gefängnis immer Volleyball gesehen. Da hat das Frauenteam gespielt und die waren sehr gut. Und das ist eben der Punkt. Sport ist sehr, sehr wichtig im Iran, weil mit dem Regime kann man sich nicht identifizieren, aber dann vielleicht doch mit den Sportler und Sportlerinnen. Und deshalb grätscht das Regime dann auch immer so rein. Und für Zamir ist es auch mal noch mal wichtig gewesen, so zu betonen, dass diese Sportler alles geben, ihr ganzes Leben trainiert haben und dann auf einmal macht es Schnipp und sie sollen aufgeben.
But it's not only about that. It's just like, you know, as you see in the story, even 3-4 rounds before meeting that opponent, maybe it doesn't even happen. And you gave all, you know, you just put all your life through training and getting prepared for this competition, and then all of a sudden someone asks, you know, just speak an inch. It's a sad story, and I mean, the whole world has to know it.
Die Regisseurin des Films, Zaha Amir Ibrahimi, Anke, die ja auch zu sehen ist in einer ganz wichtigen Nebenrolle, sie spielt ja die Trainerin auch, und ich fand das eine ganz interessante Figur, weil das ist auch Opportunismus zum einen, aber auch die Kraft zur Auflehnung. Also ich denke, das ist ein sehr differenziertes Spiel und nicht einfach so eine Klischeefigur einer Funktionärin.
Nee, das ist wirklich bemerkenswert, weil damit wird ja auch viel verhandelt, weil Leela, die Kämpferin, und die Trainerin Mariam, die kommen ja aus verschiedenen Generationen. Also Leela ist jetzt die Generation, die immer wieder auf die Straße gegangen ist, die den Schleier nicht mehr trägt. Und dadurch, dass sie diesen Sport macht und überlegt, weiterzukämpfen, leistet sie ja auch Widerstand. Und Mariam kommt eben aus der älteren Generation. Und das ist ganz interessant, weil zwischen Mariam und Zaha Amir gibt es dann eigentlich auch eine ähnliche Geschichte. Also sie spielt sich auch so ein bisschen selbst. Sie ist ja dann nach Paris gegangen. Sie kann nicht mehr in den Iran zurückkehren. Und deshalb ist ja dieser Film auch so wichtig. Und sie sagt eben, an einem Punkt müssen Frauen meines Alters sich entscheiden. Wollen sie dieses Doppelleben noch mitmachen oder gehen sie eben raus oder lehnen sie sich auch auf?
It's somehow the story of all this. Our generation today, like at some point you can't lie anymore, you can't live this double life anymore, and you get clear with yourself. I think this happens to Mariam in the end.
Dass die Regisseurin und eine der Darstellerinnen des Films Tatami bezieht sich übrigens auf diese japanischen Matten. Zaha Amir Ibrahimi, die in dem Film sehr eindrucksvoll eine Funktionärin spielt, aber allein, Anke, nochmal das ganz deutlich zu sagen, die Tatsache, dass hier ein israelischer Regisseur, Guy Nativ, der den Film Golda gemacht hat, zusammen mit dieser Schauspielerin und Regisseurin, die wir übrigens kennen aus Holly Spider, da hat sie eine der Hauptrollen gespielt, diesen Film gemacht haben, ist ein schönes Hoffnungszeichen und außerdem für mich auch eine Würdigung des großen Mutes, den gerade die iranischen Frauen im Kampf gegen dieses Regime zeigen. Der Film Tatami, jetzt im Kino zu sehen. Danke dir, Anke.
Tschüss.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin, und wir wollen jetzt über ein Debüt reden. Natalie Portman hat vor über 30 Jahren ihre Schauspielkarriere begonnen, an der Seite von Jean Reno in Leon, der Profi. Es kamen dann Auftritte in Star Wars, in Thor oder auch in kleinen, wichtigen Independent-Filmen wie Free Zone von Amos Gitai. Dreimal war sie bisher für einen Oscar nominiert, unter anderem für Hautnah von Mike Nichols und für Pablo Larraíns Jackie. 2010 hat sie dann endlich einen Oscar gewonnen. gewonnen für ihre Rolle in Darren Aronofskys Black Swan. Seit 3 Wochen nun ist diese wunderbare Schauspielerin allerdings das erste Mal überhaupt in ihrer Karriere in einer Serie zu sehen. Lady in the Lake. Anna Wollner, dich herzlich grüße. Hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut.
Hat die ersten Folgen gesehen und mit Natalie Portman gesprochen. Liebe Anna, warum hat es so lange gedauert, bis sie dann mal auch ins Serienfach hinübergewechselt ist?
Na, sie hat einfach auf den richtigen Stoff gewartet, die richtigen Leute. Es sind hier große Namen dabei, Jean-Marc Vallée als Produzent, die Regisseurin ist Alma Rael. Jean-Marc Vallée, der hat Dallas Buyers Club gemacht, die Ausnahmeserie Big Little Lies. Hier war er bis zu seinem Tod vor 2 Jahren als Executive Producer dabei. Und die israelische Regisseurin Alma Rael, die hat Honeyboy gemacht, einen Film, der lose auf der Kindheit von Shia LaBeouf basiert. Und diese Kombi hat sie als Geschenk gesehen und konnte einfach nicht Nein sagen.
Anna, was ist denn das jetzt für eine Geschichte, die sie da so als Geschenk ansieht?
Es ist eine 7-teilige Bestseller-Adaption des gleichnamigen Romans von Laura Lippman und diese Serie erzählt von 2 gegensätzlichen Frauenfiguren Mitte der 1960er Jahre in Baltimore. Auf der einen Seite die jüdische Hausfrau und Mutter Maddie Schwartz, die eben von Natalie Portman gespielt wird, und auf der anderen Seite die alleinerziehende Cleo Johnson, gespielt von Moses Ingram, die 3 Jobs auf einmal stemmt, um irgendwie ansatzweise über die Runden zu kommen. Und diese beiden Frauen, die haben sehr wenig gemeinsam. Ihre Leben, das kann man, glaube ich, so sagen, verlaufen parallel. Die Begegnungen, die sind total zufällig, beiläufig, bis Maddie Schwartz ihre Familie verlässt, eine Karriere als Investigativjournalistin anstrebt und über den Mord an Cleo stolpert.
Ich habe sie im See gefunden.
Du denkst, ich würde bloß zur Hausfrau taugen.
Du wolltest doch nie etwas anderes tun.
Ich habe nie versucht, etwas anderes zu tun. Hast du dich jemals gefragt, wieso?
Ja, diese Serie erzählt auf makabere Art und Weise 2 Emanzipationsgeschichten. Auf der einen Seite gibt es diese jüdische Hausfrau, die gefangen ist im familiären Korsett, die ausbricht, die in eine Gegend zieht, in der überwiegend Schwarze wohnen, die sich behaupten muss in einer von Männern dominierten Welt. Und dann auf der anderen Seite gibt es diese Welt der alleinerziehenden schwarzen Mutter, die mit rassistischen Vorurteilen konfrontiert wird und einfach nur versucht, ihren Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen.
Das eine ist ja die Geschichte, ganz klar. Klar, die Figur ist aber das andere. Und da wäre ja auch nochmal die Frage, wo lag der besondere Reiz für sie in dieser Figur, die sie spielt, nicht nur in der gesamten Story?
In der weiblichen Perspektive und dem Bewusstmachen für die Besonderheit als Journalistin in den 1960ern zu arbeiten.
I was lucky enough to speak to some journalists who worked.
Ich hatte das große Glück, mit einigen Journalisten sprechen zu können, die damals in Baltimore gearbeitet haben. Sie haben mir erzählt, wie selten es wirklich war, dass eine junge Frau im Newsroom war und wie mit ihr umgegangen wurde. Es ist doch verrückt. Das ist noch gar nicht so lange her und doch hat sich zum Glück seitdem einiges verändert. Geschichte wird noch immer von Männern gemacht, leider. Aber gerade deswegen war es für mich umso schöner, eine Rolle spielen zu können, 2 Figuren mitentwickeln zu können, die Mütter sind, arbeitende Mütter. Nicht nur Hausfrauen und Heimchen am Herd. Zu erzählen, was ihre Bedürfnisse sind, ihre Gefühle, ihre Erfahrungen. Menschen und Figuren, denen wir viel zu wenig Aufmerksamkeit schenken.
Look at enough. Gerade Maddie Schwartz ist eine sehr ambivalente Figur mit ihrer fast schon narzisstisch, egoistisch, naiven Art. Sie ist keine Bösewichtin, aber eben auch keine strahlende Heldin.
Und welche Rolle spielt in dieser Serie, spielt in der ganzen Geschichte dann auch das Setting, eben Baltimore in den 90er Jahren?
Das ist schon wichtig. Das ist nicht nur reines Murder-Mystery-Spiel über 7 Folgen. Es geht nicht nur darum, wer Cleo warum ermordet hat, was das Verschwinden ist, eines jüdischen Mädchens noch damit zu tun hat. Es geht um eine Momentaufnahme der Civil Rights-Ära in Baltimore. Es geht um rassistische Vorurteile. Es geht um sexuelle Unterdrückung der Frau. Und eingebettet ist das in diesen historischen Kontext. Es ist alles über 60 Jahre her, aber es ist auch immer noch übertragbar auf die Gegenwart, meint Natalie Portman im Gespräch.
We've made a lot of progress since the 1960s when the show takes place.
Ich glaube schon, dass sich seit den 1960ern ein bisschen was verändert hat. Aber der eigentliche Weg ist noch sehr weit. Allein, dass wir im Jahr 2024 noch darüber reden müssen, dass es für Frauen schwierig ist, Kinder und Karriere unter einen Hut zu bekommen. Oder die Voreingenommenheit der Gesellschaft, in der Mädchen und junge Frauen erzogen werden. Was ihnen zugetraut wird und was nicht. Diese Vorurteile und Mechanismen existieren abgewandelt noch immer. Anders zwar, aber sie sind noch immer präsent.
Es ist ein Sittenbild der Zeit. Es ist auch intensiv, clever und vielschichtig. Und es ist eine Serie, die immer wieder mit der traditionellen, stringenten Erzählform bricht. Es gibt Rückblicke, es gibt Flashbacks, es gibt Traumsequenzen. Es gibt in einer, ich glaube, es ist die 3. Folge sogar, eine surreal anmutende Musical-Einlage. Also das ist kein leichter Stoff. Es ist kein leichtes Rätsel. Rätsel und es ist auch nicht so eine Wohlfühlserie. Man braucht schon ein bisschen, um reinzukommen. Es ist aber unbequem und schonungslos und deswegen so sehenswert.
Lady in the Lake, die erste Serie mit Natalie Portman, ist zu sehen auf Apple TV Plus. Und ich danke natürlich Anna Wollner ganz herzlich für die Vorstellung dieses späten Debüts im Serienfach von Natalie Portman. Danke dir.
Sehr gerne, lieber Knut. Hab ein schönes Wochenende.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Kommst du essen?
Ich räume den Speicher auf, Anni.
Liebste Anni, es ist schrecklich, dich in den Armen eines anderen zu wissen. Ich denke die ganze Zeit an unsere letzte Nacht, an dein explodierendes Venus-Dreieck. Die sind alle an dich gerichtet.
Na und?
Du hast mich also mit diesem Typen betrogen.
Sie sind scheinbar ganz harmonisches, ideales Ehepaar seit 50 Jahren zusammen, Annie und François. Aber da platzt eine Bombe und ausgelöst wird dieses ganze Gefecht durch einen erzkonservativen Ex-General. Der findet nämlich plötzlich diese Liebesbriefe aus Nizza. Sehr sommerliche Geschichte, wunderbar angesiedelt an der Côte d'Azur. Man bekommt also sofort Ferienlaune, wenn man diese Komödie sieht. Gleich bei uns im Gespräch Yvan Calberac, einer der erfolgreichsten französischen Komödienregisseure.
Ich räume den Speicher auf, Anni.
Liebste Anni, es ist schrecklich, dich in den Armen eines anderen zu wissen. Ich denke die ganze Zeit an unsere letzte Nacht, an dein explodierendes Venus-Dreieck. Die sind alle an dich gerichtet.
Na und?
Du hast mich also mit diesem Typen betrogen.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Ich habe jetzt die große Freude, mit einem Regisseur zu sprechen, der zu den ganz großen französischen Komödienspezialisten gehört. Und wenn er eine Komödie dreht, dann wird die sofort ein Welterfolg, wie zum Beispiel der sehr charmante Film Frühstück bei Monsieur Henri mit Claude Brasseur. Ein wunderbarer Film. Jetzt hat er wieder einen Film gemacht, auch wieder mit Starbesetzung, also André Dusselier, Sabine Azemar. Das sind so die absoluten, wunderbaren französischen Komödianten und Komödiantinnen. Liebesbriefe aus Nizza heißt dieser Film. Ich freue mich sehr, dass wir miteinander reden können. Hallo, good to see you. Bonjour, monsieur.
Bonjour, bonjour à tous.
Und Jörg Taschmann wird für uns in gewohnter Weise übersetzen. Jetzt haben wir hier einen Film, der ist so für Leute in meinem Alter ganz besonders interessant, weil man kommt langsam in so ein Alter, wo man im besten Falle, wie hier, doch auch noch eine große Liebe empfindet. Also die beiden, dieses Paar, da merkt man, da ist noch richtig schön eine Liebe da. Und jetzt kommen diese Briefe, also das heißt, sie, Yvonne, zerstören ja im Grunde eine funktionierende Ehe ganz gut durch diesen gemeinen Einfall, dass Briefe aus der Vergangenheit wiederkommen. Warum? Warum muss es diese Störung geben?
C'est l'être d'amour, ne viennent pas du tout détruire ce couple. Ces lettres d'amour, elles viennent parce que cet homme a besoin de grandir, d'évoluer. Et elles vont le forcer à évoluer, à mieux comprendre les êtres qui sont autour de lui et à mieux se réconcilier avec ce monde qui change et qu'il a parfois du mal à comprendre.
Naja, diese Liebesbriefe sind nicht so gemein, weil sie machen eigentlich ja dieses Paar nicht kaputt, sondern sie helfen dem Protagonisten, nämlich François, sich plötzlich zu entwickeln, sich plötzlich mit einer Welt auseinanderzusetzen, die er eigentlich längst nicht mehr versteht, und sie zwingen ihn dazu, plötzlich sich ganz neue Fragen zu stellen.
Peut-être ces lettres d'amour vont même venir à la fin, on verra bien, mais en tout cas interroger ce couple et peut-être le renforcer ou le menacer, mais en tout cas aller vers un nouvel équilibre. Ce qui m'intéressait, c'est de montrer que cet homme, effectivement, il est très amoureux de sa femme et qui vit une blessure d'ego, mais aussi une blessure de cœur. Et il a envie de se venger. Et il n'a pas peur d'être jaloux. Et je trouvais ça très amusant dans cette comédie, parce que généralement, on cache quand on est jaloux. Lui, il l'assume totalement.
Und diese Liebesbriefe, wir werden sehen, was passiert. Sie könnten diesem Paar letztendlich helfen. Sie könnten natürlich auch eine große Bedrohung für dieses Paar darstellen. Aber sie schaffen wenigstens ein neues Gleichgewicht innerhalb dieses Paares. Und es ist eben ein Mann, der seine Frau noch wahnsinnig liebt. Und es ist nicht nur verletzter Stolz, als er feststellt, dass sie eine Affäre hatte, sondern sein Herz ist verletzt. Er hat auch keine Angst, eifersüchtig zu sein. Normalerweise haben Männer davor Angst, eifersüchtig zu sein. Er steht vollkommen zu seiner Eifersucht und er will Rache.
Et donc, il est un peu jaloux pour nous. Et puis, il va se venger. Et il aime trop sa femme pour se venger sur elle. Donc, il va aller se venger sur cet amant qui était un ancien ami et qui se sent trahi. Mais se venger avec 40 ans de retard, c'est forcément un peu ridicule. Es ist ja drôle.
Ja, und er will sich rächen, aber er liebt die Frau zu sehr, um sich direkt an der Frau zu rächen. Also will er sich an dem Liebhaber rächen, der übrigens auch noch ein ehemaliger Freund von ihm war vor 40 Jahren. Aber natürlich, sich nach 40 Jahren zu rächen, ist immer lächerlich.
Jetzt ist ja der merkwürdige Umstand, auch das Ganze ist wahnsinnig lange her. Das darf man nicht vergessen, das sind alte Leute jetzt und das ist in den 80ern passiert. Also er könnte ja vielleicht auch darüber hinweggehen und sagen, wir hatten ein schönes Leben, alles ist okay. Ich verstehe ihn aber auch in einem Punkt ganz gut, Yvonne, weil es stellt natürlich auch das Leben in Frage, das sie geführt haben. Ich kann das schon verstehen. Man hat das Gefühl, man ist die ganze Zeit über vielleicht doch einer Chimäre aufgesessen. Das ist vielleicht doch nicht das wahre Leben, das wir geführt haben. Also ich kann ihn auch durchaus ein bisschen verstehen.
Oui, c'est quelqu'un qui a horreur du mensonge et donc il a l'impression que ce mensonge qui date de 40 ans remet en cause beaucoup de choses qu'il a vécues. Et du coup, même s'il est ridicule, il veut en découdre. Il veut obtenir réparation. Il veut se venger et il va aller jusqu'au bout. Et c'est son obstination qui est drôle. Bergson disait, le rire, c'est du mécanique plaqué sur de l'humain. C'est sa mécanique qui va nous faire rire.
Ja, er hasst eben die Lüge. Und diese Lüge, die 40 Jahre her ist, stellt für ihn einfach vieles in Frage. Und genau aus diesem Grund möchte er Genugtuung. Und er möchte eben auch die Rache. Und er geht da wirklich bis zum bitteren Ende auf diesem Weg. Und es ist diese Mechanik, die natürlich interessant ist. Und die ist natürlich auch sehr, sehr komisch und irgendwie lächerlich.
Man fragt sich natürlich, jeder wird sich das fragen, egal in welcher Art von Beziehung er lebt. Ja, wäre das möglich nach so vielen Jahren? Das haben sie sich wahrscheinlich auch gefragt. Also der Film hat mich dann schon auch eine Weile in so eine nachdenkliche Stimmung versetzt, obwohl es eine Komödie ist.
Ich faut pas aller au grenier.
Geh nicht auf deinen Boden.
Nicht auf den Dachboden gehen, man weiß nicht, was man da findet.
Oui, oui, ça... non, je pense que c'est une histoire drôle et je sais pas nous arriver. Ce qui est intéressant, je pense, de voir, c'est qu'au fait, ça pourrait nous arriver, mais ce serait peut-être bien. Au début, c'est un problème, évidemment, au début, on n'a pas du tout envie de voir ça. Mais en fait, ça va le faire grandir, ça va le faire être un homme meilleur. Donc en fait, ça peut être un super truc que ça nous arrive.
Ah, also erstmal, es ist ja eine Komödie. Gut, es könnte uns vielleicht auch geschehen, aber vielleicht ist es ja auch was Gutes. Also vielleicht werden wir dadurch größer, vielleicht entwickeln wir uns dadurch eben auch weiter. Also man kann sich auch fragen, ob das wirklich so schrecklich wäre.
Et c'est le principe de cette histoire, de faire vivre un cauchemar à ce personnage, et même cauchemar sur cauchemar. Nous, en tant que spectateur, on se dit, mais c'est pas si grave, mais lui, il vit un drame absolu. Mais à la fin, ce cauchemar peut devenir une bénédiction.
Ja, also für ihn, für François, ist ein Albtraum, der auf den anderen folgt. Und wir als Publikum, als Zuschauer sagen uns immer, ist doch alles nicht so schlimm. Aber am Ende fragt man sich, vielleicht hat er dadurch auch was Gutes erfahren.
Liebesbriefe aus Nizza, gleich reden wir weiter über diese französische Komödie. Liebesbriefe aus Nizza, späte Rache, die allerdings schwierig wird im fortgeschrittenen Alter. Darum geht es in dieser französischen Komödie von Yvonne Calberac. Er ist ja die eigentlich komische Figur im Film. Machen wir uns nichts vor, dieser General, der steckt so fest in den Traditionen, der singt die Marseillaise zum Geburtstag seiner Frau, der kann damit nicht umgehen, dass seine Tochter in einer lesbischen Beziehung lebt. Also er ist wirklich von vorgestern und das offensichtlich hat ihm ja auch viel Spaß gemacht, Yvonne. Also eine solche Figur zu erzählen und sie mit all diesen Dingen dann zu konfrontieren. Also ihr das zuzumuten, dieser Figur, dass wir heute in einer ganz anderen Zeit leben, er wirkt wie aus der Zeit gefallen.
Je pense pas tant que ça. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de valeurs et de choses rassurantes, qui ont envie de croire à la monogamie, à être avec une seule personne toute leur vie. Et j'ai pas de jugement là-dessus.
Na, ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, da sind noch ganze Menge denken so und ticken auch so und stehen eben auch so für diese Werte und brauchen diese Sicherheit und wollen auch eine Monogamie in der Ehe. Und ich erlaube mir darüber kein Urteil.
Et effectivement, il va prendre la modernité du monde en plein dans la figure. Et qui voulait pas trop regarder, il voulait rester préservé de tout ça. Mais ça va l'aider en fait, au fond. Ça va l'aider à devenir quelqu'un de plus humain, parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui s'humanise.
Und ja, plötzlich wird er voll konfrontiert mit gewissen Wahrheiten. Man könnte fast sagen, kriegt's voll in die Fresse. Und er hat sich eigentlich immer versucht, da rauszuhalten. Er wollte all das nicht wahrhaben. Aber vielleicht hilft es ihm. Und es hilft ihm. Es führt einfach dazu, dass er menschlicher wird.
Ich denke, que tout est une question d'équilibre. Dans la vie, on a besoin aussi de sécurité. On a besoin de valeur, de croire en certaines choses. Et lui, il est peut-être un peu trop rigide là-dedans. Et la vie va lui demander de s'assouplir.
Aber ich glaube, wir brauchen das auch in gewisser Weise. Es gibt Dinge, an die wir glauben müssen. Wir brauchen eine gewisse Sicherheit und wir müssen eigene Werte haben. Er hat davon wahrscheinlich zu viel, aber er wird einfach lockerer. Und das ist natürlich gut, dass er lockerer wird.
Yvonne, damit sind wir jetzt bei den Schauspielern. Also wir haben auf der einen Seite diesen wunderbaren Schauspieler André Dusselier, der deshalb so komisch ist. Und wie haben Sie das inszeniert? Weil er so bierernst ist. Also er ist ja absolut humorlos in dem Film, so wie er spielt. Und er ist immer absolut ernsthaft. Und das gibt eine schöne Komik. Ich glaube, es liegt ihm auch sehr, so eine Figur zu spielen.
Ouais, il a adoré jouer ce personnage, c'était jubilatoire. Effectivement, lui est totalement sérieux pour que nous, on soit totalement morts de rire. C'est le principe. Et il met pas de distance entre lui et son personnage, il est à fond. Et effectivement, il a pas de second degré, lui. C'est nous qui avons du second degré en le regardant.
Ja, er hat es geliebt, diese Figur zu spielen, weil er spielt die Bier ernst und wir lachen uns schlapp. Die ganze Komik entsteht dadurch, dass er sich so ernst nimmt. Und André Dussolier hat dann auch gar keine Distanz zu dieser Figur. Er spielt die wirklich genau so durch. Und genau das macht es dann eben auch so witzig.
Et en France, c'est un acteur mythique. C'est vraiment un de nos plus grands acteurs. Et pour moi, c'est un génie de la comédie. J'ai adoré travailler avec lui.
In Frankreich ist das ein mythischer Schauspieler. Das ist auch ein Genie, ein genialer Komödiant wirklich. Und es hat richtig Spaß gemacht, mit ihm zu drehen.
Und ein großer Star ist auch Sabine Azimane. Ihr gefällt mir so gut, wie sie spielt. Es geht ja auch um Sex und Erotik im Alter, dass sie die ganze Sache eigentlich anmacht. Also diese ganze Affäre, die da plötzlich auftaucht, die schafft eine erotische Spannung für sie. Sie blüht ja förmlich auf und das macht ihr richtig auch Spaß. Also nochmal deutlich, diese Geschichte macht sie richtig an. Das spielt sie auch so schön.
Oui, c'est vrai qu'elle a beaucoup aimé être comme ça, entre deux hommes, désirée par les deux. C'est une femme, déjà, elle aussi, c'est un génie comique. Et puis, elle est très belle encore. Elle est très sexy. Et j'avais envie de montrer qu'une femme de cet âge-là peut être totalement désirable et désirée. Qu'on peut aimer à tout âge et qu'on peut retomber amoureux à tout âge. C'était très important pour moi de montrer ça.
Sie hat das sehr geliebt, eine Frau zu spielen zwischen zwei Männern, die von den Männern begehrt wird, die Männer begehrt und die eben noch sehr sexy ist und sehr schön ist und sehr begehrenswert. Und das wollte ich eben auch zeigen, dass man, ganz egal wie alt sie ist, sich immer noch neu in sie verlieben kann. Das war mir sehr wichtig.
Wir staunen ja immer, wir sehen in jedem Jahr eigentlich schöne französische Komödien, auch mit so einem gewissen Tiefgang. Wir haben es ja beredet, also ernsthafte Themen. Woran liegt das, dass in Frankreich diese Tradition so lebendig ist? Ich denke, es hat auch was zu tun mit dem Starsystem. Also, dass sie sich verlassen können bei solch einer Konstruktion auf solche tollen Stars, die in Frankreich ja auch sehr verehrt werden.
Je pense que c'est effectivement, moi c'est le genre que je préfère en tant que spectateur. Quand on rit et qu'en même temps on parle de choses qui vont nous toucher et qui vont parfois nous émouvoir aussi. Et donc c'est vraiment ce que j'essaie de faire. Je pense que c'est un film encore plus drôle que Frouche-Tout de Belle Monsieur Henri, mais c'est vraiment ce genre de style que j'aime et en tant que spectateur déjà.
Naja, es ist als Zuschauer auch das Genre, was ich am liebsten sehe. Also eine Komödie mit einem gewissen Tiefgang, wie du schon gesagt hast. Der Film ist wahrscheinlich auch noch komischer als damals Frühstück bei Monsieur Henri, aber das ist wirklich das, was ich auch gerne sehen möchte als Zuschauer.
Et je pense qu'on a une tradition, peut-être même depuis Molière, à faire des films qui parlent de la condition humaine, de nos défauts, de nos limitations, sur le mode de l'humour, mais en même temps qui parlent vraiment de ce que c'est qu'être humain aujourd'hui. Enfin, de tous les, aujourd'hui ou depuis toujours, quoi.
Ja, vielleicht kann man das sogar auf Molière zurückführen, diese Tradition, dass wir versuchen, auch unsere Fehler zu zeigen, auch unsere Unzulänglichkeiten zu zeigen, aber eben mit sehr viel Humor und dass es das Menschsein einfach zeigt, so wie wir Menschen immer waren.
Solche Menschen sehen wir also in diesem neuen Film. Wieder geht es übrigens auch um den Konflikt von Generationen. Das ist ja auch bei Frühstück bei Monsieur Henri so. Also Aufeinanderprallen von unterschiedlichen Lebenshaltungen, was sehr komisch sein kann, aber, wie Sie völlig zu Recht gesagt haben, auch sehr witzig. Merci beaucoup. Vielen Dank fürs Gespräch und danke, Jörg, für die Übersetzung. Merci.
Dankeschön.
Zum Schluss wollen wir erstmal noch feiern, nämlich 5. Geburtstag. Eine wunderbare Einrichtung für Kinofans, das Campus-Kino, ist jetzt im 5. Jahr und die feiern das mit einem ganz besonders schönen Programm, finde ich, in diesem Jahr. Open Air natürlich wieder. Am Montag geht es los und zwar ist das eben der Campus für Demokratie, besser bekannt wahrscheinlich nach wie vor als die Stasi-Zentrale in der Magdalenenstraße, also auch genau an der U-Bahn dort. Das ist eine Veranstaltung, eben seit 5 Jahren liebevoll betreut von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Ich sag's einmal richtig. Stasi-Unterlagen Unterlagenarchiv im Bundesarchiv. So heißt es nämlich, seit einigen Jahren ist er beim Bundesarchiv jetzt angesiedelt, die Stasi-Unterlagenbehörde. Und ich freue mich sehr, dass eine der Verantwortlichen dieses wirklich exzellenten Kinoprogramms heute bei uns ist, Lena Kuhl. Erstmal hallo Lena, Glückwunsch zum 5. Geburtstag.
Ja, vielen Dank.
Das war ja noch so eine Idee von Roland Jahn auch, ne? Also der war ja auch ein Kinofan oder ist es nach wie vor, glaube ich, und hat sich damals was überlegt. Warum muss es das überhaupt geben, Kino in der Stasi-Zentrale?
Genau, also letztendlich ist es dieser Campus für Demokratie, den du auch schon erwähnt hast, also der historische Ort, die ehemalige Stasi-Zentrale. Alle, die schon mal da waren, wissen, es ist ein relativ trister und auch bedrückender Ort. Aber es war eben Roland Jahn und uns auch wichtig zu sagen, es ist nicht nur ein Ort der Repression, sondern es war erstens auch ein Ort der Revolution. Und heute ist es eben ein Ort, den wir auch ganz anders nutzen wollen. Also wir wollen den auch der Stadt zurückgeben und auch den als Ort der Aufarbeitung und der Diskussion über Demokratie und Diktatur nutzen. Und ja, das Campus Kino ist eben ein tolles Programm, Open Air im Innenhof der ehemaligen Stasi-Zentrale, direkt vor Mielkes ehemaligen Büro. Und da sitzen wir jetzt mit mehreren hundert Leuten und diskutieren und sehen uns Filme an.
Und zwar, wie gesagt, eine tolle Auswahl. Es geht los mit dem Klassiker, kann man fast schon sagen. Der Film von Robert Thalheim, Westwind. Das ist ein Film aus dem Jahr 2011. Da ist der rausgekommen und das ist schon ein wichtiges Thema in diesem Jahr, glaube ich, was da angeschlagen wird. Das ist eine Fluchtgeschichte und da findet man mehrere in diesem Jahr bei euch. Also Flucht oder eben Weggehen aus der DDR. Warum ist das in diesem Jahr gerade in eurem Programm so wichtig?
Genau, also ich glaube, erstens ist es ein beliebtes Filmmotiv. Das kann man auf jeden Fall auch sagen. Auch, ne? Es gibt einfach viele Filme und viele, es zeigt einfach auch die, ja, wie bedeutungsvoll einfach dieses System und auch die Teilung für die Menschen war. Ne? Also es sind auch eben nicht nur Geschichten, die ehemalige DDR-Bürgerinnen und Bürger betreffen, sondern es sind eben auch Ost-West-Geschichten. Und Westwind ist eine Geschichte, bei der auch Susanne Schimpf, die Regisseurin, bei uns zu Gast ist. Und es ist eben eine autobiografische Geschichte. Das heißt, die zwei Zwillinge, Susanne Schimpf und Doreen Schimpf, haben sich damals wirklich am Balaton verliebt. Genau, und sind dann selbst geflüchtet. Und daraus ist der Film entstanden. Und ja, eben, das sind die Lebensgeschichten von den Menschen. Genau, und es ist natürlich auch, wir haben einerseits den 13.8. auch dabei, also genau an dem Tag, Tag des Mauerbaus. Einmal das ist der historische Tag, an dem eben die Teilung zementiert wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir befinden uns ja auch schon wieder im 35. Jahr des Mauerfalls. Also tatsächlich diese Geschichten, Verbindung und auch Teilung, Grenze und Überwindung der Grenze ist einfach ein Thema.
Also am 13. wird dann ein sehr bewegender Film laufen, Die Klasse, Berlin 61, ein großartiges Werk. Wenn wir über Flucht drehen, dann sind auch Filme wichtig, wie zum Beispiel Wir wollten aufs Meer, auch eine große Fluchtgeschichte mit Starbesetzung, August Diehl ist da zu sehen. Aber was ich eben auch interessant finde bei euch, ist so ein Film wie Jeder schweigt von etwas anderem von 2006, für mich einer der besten Filme überhaupt zu diesem Thema, ein Dokumentarfilm. Und da ist neben der Flucht auch ein anderes Thema in diesem Jahr bei euch offenbar ganz wichtig, nämlich Umgang mit Bespitzelung, aber auch mit Widerstand innerhalb der Familie.
Genau, und es ist auch das Thema der Aufarbeitung innerhalb der Familie. Also das ist ein Thema, was einerseits die Filmschaffenden offenbar bewegt und aber was wir auch merken, was einfach auch ein Thema zum Beispiel in der Akteneinsicht ist. Also die nächste Generation kommt und stellt Fragen und oft ist es nicht mehr die eigene Geschichte, die aufgearbeitet wird, sondern es ist eben auch die Familiengeschichte. Ne? Also die Fragen, was ist mit den Eltern passiert, was ist mit den Großeltern passiert, welche Rolle spielte die Stasi in den Biografien?
Also das ist ein Film, den man unbedingt sehen sollte, der auch ganz persönlich ist übrigens. Wirklich, wie du sagst, ausgeht von der nächsten Generation. Am 20.8. läuft er dann bei euch. Und du hast ja schon mal jemanden genannt, der also kommen wird. Das gilt dann für alle Filme, dass da immer Gäste da sind?
Genau, das ist eigentlich auch das ganz Besondere an diesem Campus-Kino und den Filmen in der Stasi-Zentrale, dass wir eben nicht nur die Filme zeigen, die sich um die DDR drehen, sondern dass wir immer ein kleines Programm dazu haben. Also es gibt Gespräche mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, also die eigene Geschichten haben. Wir haben Regisseure, Regisseurinnen da und natürlich auch Expertinnen und Experten, die aus dem Archiv berichten, die zur DDR-Geschichte oder auch zur Stasi im Film sprechen.
Dazu auch Kurzfilme gibt es oder Material eben aus dem Bundesarchiv, aus eurer Behörde. Die werden also vor jedem Film gesetzt, so als Vorfilm, wenn man so will. Dann kommt der Film. Und was wir auch nicht vergessen wollen, Lena, weil wir jetzt so ein paar Klassiker genannt haben, sind es inzwischen, ihr habt auch richtig tolle Voraufführungen. Also zum Beispiel Jenseits der blauen Grenze. Auf den Film bin ich total gespannt, den kenne ich noch gar nicht. Ganz aktuelle Produktion oder Schleimkeim, Otze und die DDR von unten, da geht es um Punk. Also das sind schon Filme, die habt ihr jetzt ganz exklusiv erstmal für eure Reihe.
Genau, genau. Und da freuen wir uns auch. Ne? Also wir zeigen einmal die ganz neuen Produktionen, wirklich frisch im Kino oder noch nicht mal im Kino. Und dann haben wir eben auch die Filmklassiker drin. Ne? Also der älteste Film ist hier von 1992, das Debüt von Andreas Dresen, Stilles Land. Also es ist, glaube ich, für alle was dabei. Lange nicht gesehen oder noch gar nicht gesehen.
Das ist ein sehr schöner Film über die Wendezeit in der DDR auch. Also über den kleinen Widerstand, den kleinen Opportunismus, den großen Mut. Das ist alles dabei anhand eines Theaters, einer Theatergeschichte. Geschichte. Ein sehr schöner Film, finde ich auch. Sag uns noch so insgesamt, was erhofft ihr euch von eurem Programm? Also es ist ja wirklich sehr umfangreich, geht bis zum 29. Also durch den ganzen August werden bei euch Filme gezeigt. Was soll da für eine Atmosphäre entstehen? Wie wollt ihr abends dann nach Hause gehen? Mit welchem Gefühl?
Wir laden natürlich erstmal alle ganz herzlich ein, zum Campus Kino zu kommen. In diesem Jahr, wer es bisher noch nicht geschafft hat, dann unbedingt jetzt, 4 Wochen im August, unter freiem Himmel. Und tatsächlich, wir haben eine ziemlich tolle Atmosphäre, haben auch schon ein kleines Stammpublikum, die jedes Jahr gerne wiederkommen. Für Essen, Getränke ist gesorgt, es gibt Liegestühle, aber man kann sich auch seine Flasche Wein selbst mitbringen und die Picknickdecke und es sich da ein bisschen gemütlich machen. Und tatsächlich, was wir immer merken, dieses Format verändert den Ort. Also wir freuen uns einfach, dass bei jedem Film in der Regel irgendwie 500 bis 800 Leute kommen und den Ort wirklich transformieren mit einer Kraft, die einfach da ist und an der wir diesen Ort auch einfach neu beleben können und die ja mit Anregungen nach Hause gehen, vielleicht auch diskutieren, ne? Auch die Gespräche zwischen den Generationen stellen wir immer wieder fest, wie war das eigentlich, wie hast du es erlebt, ne? Wie war das Leben in der DDR?
Dafür sind Filme eine großartige Grundlage, finde ich, und diese Grundlage, die bietet ihr auch, und zwar ab Montag, da geht es also los, die 5. Ausgabe vom Campus Kino in der Stasi-Zentrale, Magdalenenstraße, U-Bahn-Station, einfach aussteigen, dann ist man fast auch schon bei euch. Wann geht es immer los? Gibt es immer feste Uhrzeiten?
Genau, immer 19:30 Uhr, Montag, Dienstags und Donnerstags.
Da kann man dann also dabei sein. Ganz herzlichen Dank, das war eine der Organisatorinnen dieser Reihe, Lena Kuhl. Dir nochmal ganz herzlichen Dank, schön, dass du da warst.
Vielen Dank.
Radio 1. Nur für Erwachsene.